Im Deutschen Bundestag sitzen derzeit 736 Abgeordnete. Die haben 736 Briefkästen oder auch E-Mail-Postfächer. Es ist also möglich, diesen Abgeordneten zu schreiben. Unser nächster Gast hat das auch getan. Sie schrieb dem FDP-Abgeordneten Christoph Hoffmann einen durchaus harschen Brief. Sie haben nicht einmal das Rückgrat einer Qualle. Für Ihre Partei habe ich nur noch Verachtung übrig. Die FDP ist für uns mausetot. So las man es da. Harte Worte, aber die Bauunternehmerin Susanne Hussmann hat eine Antwort bekommen. Darüber und über den Grund ihrer Wut sprechen wir nun mit ihr. Sie ist Geschäftsführerin von Via Bau aus Eimeldingen in Baden-Württemberg. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Warum haben Sie sich denn für diesen relativ drastischen Tonfall entschieden?
Ganz einfach darum, ich bin, seit ich 6 bin, sehr politisch erzogen, eigentlich mit Franz Josef Strauß in meinen Adern, da ich aus Bayern gebürtig bin. Und mein Vater hat mir immer beigebracht, strategisch zu wählen, weswegen die FDP eigentlich immer auf der Liste stand. Und nachdem ich mit der Merkel-CDU nichts mehr anfangen konnte, war für mich natürlich die FDP die erste Wahl. Ich habe dann vor einigen Jahren einmal den Wahlkampf von Dr. Hoffmann unterstützt, weil ich ihn als Bürgermeister der Gemeinde Bad Bellingen kannte, wir für die Gemeinde auch gearbeitet haben und wir einige konstruktive Gespräche hatten. Und ich damals der Meinung war, die FDP ist eine Partei, die was bewegen könnte und nicht nur eine Partei für Unternehmer, sondern auch für Arbeitnehmer sein könnte, wenn sie denn wollte.
Sie kannten ihn also bereits, Sie haben ihn auch im Wahlkampf unterstützt. Warum dann diese harten Worte?
Der harte Ton für mich einfach aus dem Grund. Die FDP hat für mich, vielleicht erinnern Sie sich noch, mehr Brutto vom Netto. Also es war ja damals auch ein Slogan, den ich persönlich auch sehr wichtig halte in Bezug auf meine Mitarbeiter. Weil für mich ist es ja fatal zu sehen, dass ein Bauarbeiter, der die Gebäude, die wir erstellen, die Mehrfamilienhäuser, sich nicht eine Mietwohnung in solch einer Wohnanlage leisten kann. Und zwar nicht aus dem Grund, weil er so schlecht verdient, sondern weil ihm von seinem Brutto wenig Netto übrig bleibt. Durch die Abgaben und die Steuern, die ja schon sehr früh greifen.
Hintergrund ist also die Baubranche, in der Sie tätig sind. Und da gehen wir jetzt mal genauer rein. Sie sagen, man kann sich die Wohnung nicht mehr leisten, aber Sie haben die Wohnung ja gebaut. Also stehen sie leer oder wehrt sie da ein?
Nee, also die Wohnungen, die wurden ja die letzten Jahre, nachdem wir ja durch die EZB-Politik die Situation hatten, dass ja viele Leute sich überlegt haben, okay, bei 1% Zinsen komme ich ja besser weg, wenn ich eine Wohnung kaufe, anstatt eine Wohnung zu mieten. Das heißt, da kam plötzlich auf den Wohnungsmarkt eine Klientel, die normalerweise bei 4-5% Bauzinsen nicht kaufen könnte. Ja, die Klientel, die hatten wir. Dazu sind natürlich auch die Baupreise entsprechend angestiegen durch unterschiedlichste Faktoren, ja, die man ja weitergeben muss, während ja die Löhne im gesamten Bereich in der Bundesrepublik seit Jahren stagnieren, um es mal so zu sagen. Und dazu kommt natürlich der sogenannte Habeckhammer. Da hatte ich ja an Ostern schon mal einen Brief geschrieben diesbezüglich und mir einfach gesagt, wie kann die FDP sich auf sowas einlassen, weil es ja de facto Enteignung von vielen Menschen oder auch älteren Menschen, die ja keine Hypothek mehr bekommen würden, um solche Umbaumaßnahmen zu machen. Was soll das? Irrationale Entscheidung, die die FDP mitträgt als eigentlich, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, wirtschaftsfreundliche Partei, was ja vielleicht die anderen Parteien, mit denen die derzeit koalieren, nicht so sind der Reputation wegen.
Es waren also gute Zeiten fürs Bauen. Sie in Ihrem Unternehmen hatten 30 Mitarbeiter. Jetzt haben Sie fast halbiert auf 16 Mitarbeiter. Am Montag hat das Statistische Bundesamt mitgeteilt, dass die Baugenehmigungen deutlich abgenommen haben. Im Vergleich zum Vorjahr um über 30%. Woran liegt denn das, dass es jetzt keine guten Zeiten mehr fürs Bauen sind?
Ja, das liegt ganz einfach daran, Bauträger müssen sich ja entsprechend finanzieren. Dazu kommt, dass um überhaupt bauen zu können, müssen die eine gewisse Anzahl an Einheiten verkauft haben gegenüber der Bank. Man muss in der Zwischenzeit gegenüber der Bank ja auch darlegen, habe ich eine Kostensicherheit, also sprich, die Bank verlangt heute, war früher nicht so, zum Beispiel auch, dass man ihnen vorlegt, ich habe den Heizungsbauer, ich habe den Elektriker, das und das sind die Kosten, das sind die Angebote, auf das läuft es hinaus. Und deswegen haben, durch das, dass wir auch immer wieder kurzfristig Kostensteigerungen haben, die ja auch durch diese CO2-Bepreisung und dann die LKW-Maut, man kann heute einfach nichts mehr fix kalkulieren. Dazu hatten wir ja auch, sei es beim Stahl, sei es bei anderen Baustoffen, unheimlich volatile Bewegungen, wo du auch keine Festpreise mehr bekommen hast. Früher konnte man sagen, okay, da habe ich den Auftrag, ich brauche diese Menge an Stahl. Der Stahlhändler hat uns den Preis garantiert. Heute garantiert er den Preis vielleicht nur für 8 Wochen. Und wenn du dann ein Bauvorhaben hast, das eventuell ein Jahr geht, was machst du dann, wenn sich die Preise für den Stahl verdoppeln etc.? Während wiederum dein Auftraggeber oder der Endkunde, der die Wohnung kauft, der kauft zu einem Festpreis. Der Bauträger kann die Kosten nicht weitergeben. Du selber hast eventuell dann auch eine Pauschale oder je nachdem, wie dein Angebot dargelegt ist. Das macht alles sehr, sehr schwierig und sehr unkalkulierbar. Und dazu kommt natürlich dann auch die Angst der Menschen.
Das passt zu einer Meldung, die wir gerade gestern von Deutschlands größtem Baukonzern Vonovia bekommen haben. Vonovia kündigt an, den Bau von 60.000 Wohnungen auf Eis zu legen, bis die Voraussetzungen besser werden würden. Wann werden sie denn besser?
Wenn Sie mich fragen, gar nicht. Mit dem politischen Personal, das offensichtlich überhaupt nicht gewillt ist, diesbezüglich anzusetzen oder die Probleme zu sehen. Die sitzen in ihrem Glashaus. Das Glashaus scheint beschlagen. Vielleicht schwimmen noch ein paar Quallen außen rum, dass man gar nicht mehr nach außen sieht. Anders kann ich mir das nicht erklären. Weil man hat ja jetzt 1,5 Jahre sehenden Auges, trotzdem nach einem halben Jahr die ganzen Verbände angefangen haben, wüst zu reklamieren, die entsprechenden Leute zu kontaktieren. Man hat nichts gemacht. Im Gegenteil, die Bauministerin hat, glaube ich, irgendwann auch im April an einem Samstagmorgen um 8 einen der Vorstände der Bauwirtschaft angerufen und hat sich darüber beschwert, warum man so hart mit ihr ins Gericht geht in der Presse. Sie macht doch alles richtig. Ich meine, ich finde es immer toll, Menschen, die alles richtig machen. Ne? Also würde ich sofort einstellen, weil die Menschen gibt es nicht, wenn die mir das garantieren können. Aber man sieht ja, es wird nichts richtig gemacht. Sie hat jetzt zumindest sich etwas bewegt, aber die Sachen, die sie jetzt angefangen hat einzuführen, sind meines Erachtens ein Tropfen auf den heißen Stein und nützen gar nichts, weil eine junge Familie mit 60.000 Euro Einkommen, wie soll die sich bei den Preisen, bei dem Gemengelage überhaupt Eigentum leisten? Das sind andere Länder viel weiter.
Die sogenannte Bauoffensive, die wurde ausgerufen von Horst Seehofer und Angela Merkel. Das ist also schon einige Jahre her. Die Ziele der Bauoffensive wurden bis heute in jedem Jahr gerissen. Jetzt gab es Anfang des Jahres die Aussage des Pestel-Instituts, dass 700.000 Wohnungen fehlen würden und die Bautätigkeit bricht ein. Welche Auswirkungen wird das konkret für die Menschen haben?
Die Menschen, die in Arbeit sind, die jeden Tag aufstehen, zur Arbeit gehen, das Geld verdienen, die Steuern und Abgaben erwirtschaften, die das Land nötig hat, um all seine Ausgaben, seinen Staatshaushalt zu bestreiten, das sind die Menschen, die nicht mehr wissen und die verzweifeln, wo sie wohnen sollen, weil die bekommen keine Wohnungen. Der Bürgermeister unserer Gemeinde zum Beispiel sagt mir, für ihn ist es fatal. Er bekommt so und so viele Migranten zugewiesen und er muss mittlerweile auf dem freien Wohnungsmarkt mit normalen Menschen konkurrieren. Ja, kann natürlich dem Vermieter dann die Sicherheit bieten, dass er sagt, okay, ich bin ja der Staat, bei mir musst du keine Sorgen haben, dass die Miete ausfällt, während ja vielleicht der Arbeitnehmer, wo er auch immer arbeitet, immer das Risiko mit sich birgt, dass er seine Arbeit verlieren könnte und dann bekommt der Eigentümer vielleicht seine Miete nicht, wenn der Eigentümer natürlich dann seine Wohnung finanziert hat, auf die Miete angewiesen ist. Was ist dann? Für wen entscheiden Sie sich dann eventuell?
Wir haben mal eingangs aus Ihrem Brief zitiert, so wie die Worte da gewählt wurden, kann man auch gleich sagen, okay, Ablage P interessiert mich nicht. Aber im Gegenteil, Sie haben eine Antwort erhalten von Bundestagsabgeordneten. Waren Sie damit zufrieden?
Ja, also ich meine, ich respektiere, dass er mir geantwortet hat. Das rechne ich ihm an. Auf der anderen Seite bin ich persönlich einfach der Meinung, bevor ich ein Wischiwaschi-Gesetz und im Endeffekt, ich würde es mal so sagen, alles mit Murks und nur, dass irgendwie dieser oder jener oder die Regierung aufrechterhalten kann und dass sich Herr Habeck sein Gesetz vor der Brust hertragen kann, fände ich, wäre es besser gewesen, diese Sache einfach zurückzustellen und einfach wirklich nochmal mit allen Fachleuten drüber zu gehen, zumal man jetzt ja offensichtlich auch weiß, dass ja wohl diese Ersparnis, die das bringen soll, ja so gering ist, dass China, glaube ich, die Ersparnis, die uns das, wofür wir dann Billionen an Euros aufbringen müssen, an einem Tag oder sowas oder Monat in die Luft pulvert. Also da fragt man sich schon, wo ist die Sinnhaftigkeit? Ich meine, Fakt ist doch weltweit, die Welt lacht über Deutschland und schaut zu, wie wir uns ruinieren und nachmachen tut es uns keiner, weil die Schwellenländer, die wollen ja in die Höhe kommen und die wollen sicher nicht ruinieren, jetzt wo es anfängt, ihnen besser zu gehen.
Der Abgeordnete hat Ihnen ja geschrieben, Sie würden da auf eine AfD-Kampagne anspringen. Sind Sie Opfer eines politischen Spiels der AfD geworden?
Es glaube ich weniger. Also ich glaube, wie gesagt, seit 6 Jahren wurde ich eigentlich als Kind auch politisch erzogen. Ich glaube, dass ich sehr gut differenzieren kann. Und ich persönlich finde eigentlich diese ganze Geschichte mit dieser Brandmauer einen Witz. Nur die FDP sorgt ja dafür, dass die Brandmauer in den Köpfen, die man in 10 Jahren Propaganda bei den Menschen im Endeffekt hochgezogen hat, langsam einfällt, weil die Leute erkennen, es gibt auch augenblicklich keine einzige Partei, die sich irgendwo für denjenigen, der morgens um 7 aufsteht, seinen Hintern zur Arbeit bewegt und das Geld für den Staatshaushalt erwirtschaftet, einsetzt. Und deswegen ist das keine AfD-Propaganda. Und im Zuge dessen finde ich es völlig undemokratisch, dass man eine Brandmauer erstellt und mit der AfD nicht reden will. Für mich ist Demokratie, ich rede auch mit meinem Feind, stelle ihn und besiege ihn mit Argumenten und meinen Taten.
Es ist ja großartig, dass wir hier eine Frau aus der Praxis haben. Sie sagen ja, es herrscht grundsätzlich Personalmangel auf der Baustelle. Jetzt haben wir Robert Habeck und dieses Wärmepumpengesetz. Sind das denn die gleichen Bauarbeiter? Also herrscht dann nicht auch bei Habecks Wärmepumpengesetz Personalmangel?
Ja, selbstverständlich. Sie müssen sich doch mal eins überlegen. Das Handwerk hat über Jahre versäumt, zusammen mit der Politik, das Handwerk und die Handwerksberufe attraktiv zu machen. Das heißt, wenn Sie sich jetzt heute überlegen, ein Maurer lernt 3 Jahre oder sogar 3,5 Jahre, dann ist er Handwerksgeselle, dann kann er im Anschluss vielleicht weitermachen, kann Meister werden. Für das Führen eines Handwerksbetriebs, ob das jetzt ein Maler, ein Friseur, ob das jetzt ein Hochbauunternehmen ist, ob das ein Elektriker, Sanitärinstallateur ist, brauchen Sie einen Meistertitel. Hat ja Herr Habeck nicht. Der ist vielleicht Meister als Kinderbuchautor, aber sonst nichts, ne?
Er ist Doktor der Philosophie.
Deswegen versteht er von Wirtschaft so viel. Jedenfalls brauche ich, um ein Handwerksunternehmen zu führen, einen Meistertitel. Ja, brauche ich in vielen politischen Berufen nicht. Für den Meistertitel müssen die Leute meistens in einer Abendschule berufsbegleitend oder sie müssen nochmal 1, 2 Jahre aussetzen und mit BAföG die Meisterprüfung machen, um dann in die Berufe einzusteigen. Das wurde versäumt, entsprechend vielleicht mit einer akademischen Bildung gleichzusetzen, dass die Bildungsgrade gleich sind. Und jetzt stellen Sie sich doch einfach mal lustigerweise vor, da geht irgendwie ein junger Maurer in die Diskothek und dann lernt er da ein hübsches Mädel kennen. Der Maurer ist vielleicht sogar hübsch wie Brad Pitt, hat eine Figur wie Brad Pitt. Und dann sagt das Mädel, ach, was bist du? Und sagt der Maurer, ja, was macht die? Die dreht sich auf dem Absatz um, lässt ihn stehen und geht zu irgendeiner Pfeife, die vielleicht Kinderbücher schreibt.
Deutschland braucht Wohnungen, doch gebaut werden immer weniger. Die Baubranche warnt, dass Arbeitskräfte abwandern könnten und damit auch die Bautätigkeit der kommenden Jahre in Gefahr gerät. Wir sprachen mit Susanne Husmann, Geschäftsführerin des Bauunternehmens Viabau aus Baden-Württemberg. Danke für Ihre Zeit.
Ich bedanke mich bei Ihnen.